Vor circa 500 Jahren vor Christus, nach dem babylonischen Exil, sind viele aus dem Volk Israel zurück in ihre Heimat gegangen. Und diese Menschen versuchen, so gut sie es können, ein vermeintlich Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Sie knüpfen an viele Traditionen wieder an, die sie gepflegt haben, bevor sie ins babylonische Exil weggeführt wurden. Und einige dieser Traditionen haben sicherlich auch während des Exils weiter gelebt, aber die erfahren jetzt, nachdem sie wieder zu Hause sind, eine neue Renaissance. Diese Menschen suchen Gott täglich. Sie wollen seine Wege wissen. Und sie geben sich dabei auch den Anschein von Gerechtigkeit. Und sie fasten sogar. Manche von ihnen täglich. Aber in genau diese Situation lässt Gott seinen Propheten zu Wort kommen. Wenn ihr das nachlesen wollt oder mitlesen wollt, ihr findet die Bibelstelle in Jesaja 58, die Verse 1 bis 9a. Ich lese sie nach der Luther-Übersetzung aus dem Jahre 2017. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünde. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir, rufen sie, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst's nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert ihr und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Immer wenn ich mich auf Predigtexte einlasse, die vorgegeben sind, und dieser Text ist für diesen Sonntag vorgegeben, wünsche ich mir manchmal oder häufiger, ich würde auch mal einen Text bekommen, wo man einfach die Predigthörer nur loben kann und ihnen Mut machen kann und sie ermuntern kann, weiter so zu machen wie bisher. Ich erwische häufiger die Texte, die eher eine Herausforderung sind. Und die zum Teil auch wirklich als Provokation verstanden werden können und übrigens auch sollen. Dann kommt bei diesem Text noch die Schwierigkeit hinzu, eigentlich ist der Text selber schon eine Predigt. Eine kurze, prägnante, scharfe und deutliche Predigt, die der Prophet im Auftrag Gottes hält. Und dann hat man also noch zusätzlich die Herausforderung, dass man jetzt noch über eine Predigt predigen soll. Ist doch eigentlich alles gesagt, oder? Und trotzdem will ich euch an ein paar Beobachtungen teilhaben lassen, an ein paar Gedanken, die mir in der Arbeit mit diesem Text gekommen sind. Die erste Frage, und habe gestern mit meiner Frau da auch noch mal länger drüber gesprochen, die erste Frage ist, was ist denn Fasten überhaupt? Worüber reden wir, wenn wir über Fasten sprechen? Ihr könnt ja mal den Versuch machen, gebt mal das Wort Fasten bei Google ein. Ihr werdet überrascht sein, wie viel Werbung ihr in der obersten Zeile von Google sehen werdet, mit all den Bildern, welche Gemüsesäfte und welche Getränke und was auch immer ihr dazu braucht, um erfolgreich fasten zu können. Also das Erste, was in der Werbung auftaucht, sind Ernährungs- oder Getränketipps, um Fasten erfolgreich zu gestalten. Und wenn man dann ein bisschen weiter scrollt, ein bisschen weiter googelt, dann stellt man fest, es gibt mittlerweile einen bunten Strauß von Fastenmöglichkeiten. Vollfasten, Teilfasten, Heilfasten, Danielfasten, Internetfasten. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen auf Facebook alles aufpoppen wird. Ab Aschermittwoch, der ist ja in der kommenden Woche Mittwoch, wie die Menschen für sich Fasten inhaltlich füllen werden. Diese 40 Tage Fastenzeit bis Ostern. Bin einfach neugierig. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist Fasten überhaupt, lohnt es sich mal, sich mit der Grundbedeutung von Fasten im Alten und im Neuen Testament nochmal neu zu beschäftigen. Und ich fand es spannend zu sehen, dass sowohl im Hebräischen das Wort, was wir mit Fasten übersetzen, als auch im griechischen Urtext des Neuen Testamentes, das Wort, was wir mit Fasten übersetzen, inhaltlich die gleiche Bedeutung hat. Ganz simpel, ganz banal. Fasten heißt Verzicht auf Nahrung. Verzicht auf Essen. Das ist alles. Wenn eure Stimme, dieser Vers ist mir hängen geblieben, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Gott stellt in diesem Text eine Verbindung zwischen dem Fasten des Volkes, zwischen dem Fasten der Menschen und ihrem Wunsch, dass ihre Stimme bei Gott gehört werden soll, her. Und heute, warum fasten Menschen? Was ist ihr Motiv? Im Volk Israel und sicherlich auch noch in der Zeit des Neuen Testamentes und sicherlich auch in der kirchlichen Fastenpraxis durch die letzten 2000 Jahre. Fasten Menschen, weil sie von Gott gesehen und gehört werden wollen. Sie fasten, weil sie Ansehen bei Gott haben wollen. Und sie fasten, weil sie ihn gnädig stimmen wollen. Und diese Motive sind ja nicht schlecht. Die Motive sind ja nicht falsch. Aber wie oft werden diese Motive getrübt, weil sie nur von anderen Menschen gesehen und bewundert werden wollen? Weil das, was sie tun, weil das, was wir tun, so demonstrativen Charakter bekommt. Fasten im Alten Testament ist im Kern Ausdruck von Trauer und Leid. Ist Ausdruck von Trauer über Sünde und Tod. Und es ist im Kern der Hilfeschrei in der Hilflosigkeit, in der Hoffnung auf Gottes rettende Gegenwart. Der Verzicht auf Nahrung trägt eine Funktion in sich, den Menschen zu helfen, ihre Sinne, ihre Wahrnehmung für die Gegenwart Gottes zu schärfen. Aber es trägt im Kern im Alten Testament dieses Trauermotiv in sich. Und im Neuen Testament, und das fand ich ganz spannend, taucht das Trauermotiv im Zusammenhang mit dem Fasten auch wieder auf. In Matthäus 9 wird Jesus damit konfrontiert, dass die Pharisäer zu ihm sagen, du pass auf, wir fasten. Und warum fasten deine Jünger nicht? Und die Antwort Jesu finde ich spannend. Er sagt, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen? Oder anders formuliert, wie können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und das Trauermotiv, auch die Entdeckung fand ich spannend, ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Ist nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Altem und Neuem Testament, sondern es gibt eine zweite. Die Fastenkritik gehört wohl auch dazu. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, hängt das nach der Fastenkritik sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes nicht davon ab, ob Menschen fasten. Es gibt im Alten Testament kein Fastengebot. Du sollst fasten. Es gibt im Neuen Testament kein Fastengebot. Du sollst fasten. Es gibt in beiden Testamenten lediglich Beschreibungen davon, dass Menschen fasten. Und es gibt Beschreibungen davon, dass es wohl offensichtlich eine Fastenpraxis gibt, die, ich formuliere es mal so, vor den Augen Gottes Bestand hat. Aber es gibt auch offensichtlich eine Fastenpraxis, die vor den Augen Gottes keinen Bestand hat. Und deshalb hängt es wohl nicht daran, ob Menschen fasten, sondern es hängt davon ab, wie Menschen fasten. Mit welcher Haltung sie das tun und was zutiefst ihr Motiv ist. Der Prophet Joel sagt den Menschen, mit denen er zusammenlebt, denen er Gottes Weisungen immer wieder mitgibt, er sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Und wenn Joel Herz und Kleider gegeneinander stellt, dann heißt das für mich, er stellt eine innere Haltung in den Gegensatz zu äußeren Dingen. Eine weitere Beobachtung im Neuen Testament gehören Beten und Fasten zusammen. Das Beten wird hin und wieder ohne das Fasten erwähnt. Das Fasten aber nicht ohne das Beten. Immer wenn die Jünger an besondere Schwierigkeiten geraten sind, immer wenn etwas nicht gelungen ist, immer wenn sie gescheitert sind und sie haben Jesus dann gefragt, woran liegt das? Dann war häufig die Antwort Jesu, das kann man nur mit Beten und Fasten lösen. Das gehört wohl zusammen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und beten heißt für mich, in der Gegenwart Gottes zu sein, in der Begegnung mit Gott zu sein, im Kontakt mit ihm zu sein. Und Fasten? Fasten ist eine heilsame Musterunterbrechung. Wie gefährdet sind wir dafür, auch in unserem Gebetsleben, so vieles nebenbei, so zwischen Tür und Angel, meinen, mit Gott erledigen und klären zu können. Aber wir bleiben dabei, auch über lange Strecken hinweg, mit unserem Gebetsleben in unseren gewohnten Mustern. Und das Fasten ist eine Einladung zur Musterunterbrechung. Für einen bestimmten Zeitraum tatsächlich auszusteigen aus dem Alltäglichen, aus der alltäglichen Routine. Und auch wenn die Medizin im Alten Testament und im Neuen Testament wissenschaftlich noch nicht auf dem Stand war, auf dem wir heute sind, haben auch schon die Menschen damals gewusst, dass der Verzicht auf Essen nichts Krankmachendes und nichts Gefährliches ist, sondern dass der Verzicht auf Essen dem Körper sehr wohl gut tut. Das Fasten heißt nämlich nicht verzichten, Wasser zu trinken, sondern das Fasten heißt Verzicht auf Nahrung. Beten und Fasten haben aus der Sicht Jesu eine Gemeinsamkeit. Und hier wird das Motiv der Fastenkritik aus Jesaja 58 wieder aufgegriffen und auch der Kritik an der Fastenpraxis, die Jesus in Matthäus 6 übt. Beten und Fasten haben aus Sicht Jesu die Gemeinsamkeit, dass sie nicht demonstrativ sind. Sie finden im Verborgenen statt. Wir reden über Beten und Fasten, das nur Gott sieht. Wo es nicht darum geht, durch unsere Gebets- und durch unsere Fastenpraxis andere Menschen dadurch zu beeindrucken, wie fromm wir doch sind. Und deshalb sagt Jesus zum Beten, wenn du beten willst, schön, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und dann rede mit deinem Vater im Himmel. Und poste nicht anschließend auf Facebook, wie oft du heute schon gebetet hast. Und zum Fasten sagt Jesus, richtet eure Haare mit Öl oder mit Salbe her, macht euch schick und geht lächelnd durch den Tag. Lasst also niemanden mitbekommen, dass ihr gerade fastet. Gebt euch nicht den Anschein von etwas Besonderem. Also manchmal kann man das Menschen ja ansehen, wie sie förmlich darunter leiden, dass sie selber fasten jetzt. Und sie dann im Gespräch auch permanent betonen, wie schwer ihnen das gerade fällt. Aber sie tapfer durchhalten. In der Hoffnung, dass wir ihnen belobigend auf die Schulter klopfen. Und uns in Ehrfurcht vor ihnen verneigen. Mit unseren Worten heute, Jesus sagt, wenn du fastest, das geht keinen anderen Menschen etwas an. Es ist etwas zwischen dir und Gott. Es ist etwas, was dir hilft, nochmal in einer ganz anderen Art und Weise Gott auch zu begegnen. Und deshalb finden Beten und Fasten als nicht demonstrative Dinge im Verborgenen statt. Jetzt muss man aufpassen, dass man aus dieser Beschreibung sowohl Jesaja 58 als auch Matthäus 6 kein Gesetz für die Ewigkeit ableitet. Es ist ja eine Falle, in die man tappen kann. Aber trotzdem lohnt es sich, sich mit diesen Beobachtungen und mit diesen situativen Geschichten aus Jesaja 58 und Matthäus 6 mal auseinanderzusetzen. Weil immer dann, wenn auf dem Hintergrund von religiösem Eifer Dinge eine ungesunde Dynamik entwickeln, die bei Gott und bei Jesus nicht zu Begeisterungsstürmen führen, müssen wir damit rechnen, dass eine entsprechende Intervention kommt. Dass Gott uns mehr oder weniger deutlich darauf aufmerksam macht. Ich weiß nicht, ob Gott heute noch denselben Grund hat wie bei Jesaja und ob Jesus noch denselben Grund hat wie im Matthäusevangelium, unsere Fastenpraxis zu kritisieren. Also bei mir kann er keine kritisieren. Ich habe keine. Ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Nehme die Auseinandersetzung mit dieser Fastenkritik aber zum Anlass, ich werde das ändern. Jetzt habe ich es einmal gesagt und dann sage ich es nie wieder. Soll ja keinen demonstrativen Charakter haben. Aber ich finde diesen Zusammenhang zwischen Beten und Fasten einfach spannend. Und auf den will ich mich einlassen. Aber nochmal, ich weiß ja nicht, ob Jesus unsere Fastenpraxis heute kritisieren würde. Aber es würde sich lohnen, hinzuschauen, wo solche Dinge bei uns eine Eigendynamik entwickelt haben, die diesen demonstrativen Charakter haben. Und wo es in dem, was wir tun, nicht mehr darum geht, dass das etwas ist, was sich in der Beziehung zwischen uns und Gott abspielt, sondern wo es mehr und stärker darum geht, uns selber und andere Menschen um uns herum zu beeindrucken. Denn was mir auffällt, ist, dass es bei der Fastenkritik um die Frage von Glaubwürdigkeit geht. Jesaja macht seine Volksgenossinnen und Volksgenossen darauf aufmerksam, dass er sagt, wie ihr mit anderen Menschen umgeht, wie ihr andere Menschen behandelt, wie ihr andere Menschen missachtet, unterdrückt und ausbeutet, passt nicht zu eurem Fasten. Das entwertet alle eure religiösen Übungen. Und deshalb muss Jesaja mit großer Deutlichkeit sagen, das ist kein Fasten, an dem ich gefallen habe. Und dann lenkt er den Blick weg vom Verzicht auf Nahrung hin auf den Umgang mit Kranken, Schwachen, Armen und so weiter und so fort. Und es ist spannend, dass dieses Motiv übrigens in Matthäus 25 wieder auftaucht. Als Jesus den Vorhang mal kurz lüftet und die Menschen mal einen kurzen Blick in den Thronsaal des Endgerichtes werfen lässt. Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war obdachlos und ihr habt mich ins Haus geführt. Was ihr mir getan habt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bekommen die gesagt, die Jesus als die bezeichnet, die er kennt und die mit ihm in die Ewigkeit gehen. Und der Gruppe, die er nicht kennt, sagt er genau das Gegenteil. Ich hatte Hunger, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich nicht begleitet. Ich war ohne Obdach, ihr habt mich nicht in eure Häuser geführt. Und so weiter und so fort. bei der Fastenkritik und bei all den Dingen, die Gott vielleicht bei uns heute zu kritisieren hat, die er bei dir oder bei mir zu kritisieren hat, geht es zutiefst um die Frage von Glaubwürdigkeit. Passt unser Bekenntnis? Passt das, was wir nach außen hin darstellen wollen, zu dem, was wir wirklich leben? Und dieses Glaubwürdigkeitsthema im Hinterkopf behaltend, lassen wir uns immer wieder einladen zu heilsamen Musterunterbrechungen. Lassen wir uns einladen, immer mal wieder, auch in der Beziehung zu Gott oder gerade in der Beziehung zu Gott, aus unserem gewohnten Trott auszusteigen, die Muster zu unterbrechen, um in besonderer Weise in der Wahrnehmung einfach offener und sensibler und fokussierter zu sein für die Gegenwart Gottes. Ich würde euch gerne Mut machen, wenn ihr das so wie ich noch nie gemacht habt, probiert es aus. Und lasst euch überraschen, was geschieht. Und traut darauf, was am Ende von Jesaja 58 steht: Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Das ist Gottes Antwort auf rechtes Fasten. Was immer das inhaltlich jetzt auch für dich bedeuten mag. Aber das ist seine Antwort auf ein Fasten, das in seinen Augen glaubwürdig ist. Das er als rechtes Fasten versteht. In Jesu Namen. Amen. Lieber Vater, herzlichen Dank, dass du einfach geduldig und barmherzig mit uns bist. Und dass du auch in den Situationen, wo du uns ermahnst und wo du uns auf Dinge aufmerksam machst, dass du uns immer einen Ausweg aufzeigst. Und ich bitte dich, dass du einfach unsere Herzen, unsere Augen und unsere Ohren immer mehr öffnest, um zu sehen, zu hören und zu verstehen, was du für uns schon Gutes vorbereitet hast und was du von uns willst, dass wir in deinem Namen tun und leben sollen. Und du siehst, wie schwer wir uns oft damit tun, wie unsere Lebenspraxis sich so deutlich unterscheidet von unserem Bekenntnis. Und ich bitte dich von Herzen, dass ja diese Kluft immer kleiner wird. Und dass wir immer glaubwürdiger werden in der Nachfolge und in dem Leben mit dir. Und dass du uns immer mehr und immer besser zu einem lebendigen Zeugnis deiner Gegenwart in dieser Welt machst. Und was uns noch so alles beschäftigen mag, was uns auf dem Herzen nimmt, liegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das du uns, Jesus, gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.